als hätte ich nicht den Countdown selber im Griff, habe ich jetzt vergessen, noch diesen rettenden Schluck Kaffee zu trinken, bevor die Melodie losging. Und jetzt läuft das hier einfach so weiter. Naja, mit diesen Worten möchte ich euch begrüßen zu einer neuen Folge von Okay Cool trifft, dem Format hier bei Okay Cool, in dem ich, Dumpshot, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einladen darf. Und so ist es natürlich auch heute. Und heute, ganz spannend, stellen wir uns mal ein bisschen auf den Leuchtturm dieser Welt und schauen, dank der Hilfe unseres Gastes, in eine Welt hinein, die mir zumindest bisher immer ein bisschen auch verborgen blieb, und zwar in die Welt, oh je, Bingo-Spielerinnen und Spieler haben heute ganz viel Erfolg und Glück mit dieser Folge, in die Welt der Lernspiele. So, hab's gesagt, jetzt ist endlich raus. Also, wir beschäftigen uns heute mit der Welt der Lernspiele, also den Spielen, die tatsächlich vor allem im zum Beispiel Schulunterricht eingesetzt werden sollen, um Leuten irgendwas beizubringen. Und dafür habe ich mir vor das Mikrofon eingeladen eine ganz spannende Person, nämlich Muriel Balzer. Oh, jetzt weiß ich gar nicht, ob das Y ein Ü oder ein I ist. Jedenfalls Muriel Balzer, die schon seit 2 Jahrzehnten plus Teil der Spielebranche ist, insbesondere eben der Lernspielebranche. Dazu übrigens gleich eine Anmerkung. Und in dieser Welt Spiele mitbegleitet, mitdesignt, mitentwickelt, als freiberufliche Mitarbeiterin in ganz unterschiedlichen Projekten schon aktiv war und mir ein bisschen davon erzählt hat, na, ein bisschen ist gut, eine ganze Stunde lang, wie es denn eigentlich so abgeht in dieser Welt, die mir, wie gesagt, bisher immer so fremd war und so fern. Und das war hochinteressant. Wir arbeiten uns von ganz konkreten Beispielen und Apps durch bis hin zur Frage, wie gut kann man denn eigentlich davon leben? Ich habe sie natürlich auch gefragt, was sie als Profi quasi von solchen Dingen wie dem Museumsmodus der neuen Assassin's Creed Spiele hält, die ja mit dieser besonderen Spielweise die Brücke schlagen zwischen in Anführungszeichen Unterhaltungsspielen und Lernspielen, ne? Dass man da so rumlaufen kann und sich das antike Griechenland erzählt von einem Offsprecher angucken kann und ein bisschen was mitnehmen soll. Das habe ich sie gefragt. Wir sprechen aber auch über ganz jüngst erschienene Spiele, wie zum Beispiel The Darkest Files oder auch Through the Darkest of Times vom Berliner Indie-Studio Paint Bucket Games, die ja auch mittlerweile durchaus ihre Spiele so gestalten, dass sie auch unter Betreuung sozusagen im Geschichtsunterricht behandelt werden können, ergänzend zum Geschichtsunterricht oder zum Geschichtsbuch vielmehr. Das sind alles Themen, die ich ihr entgegengeworfen habe, und sie hat mit dem Tennisschläger in Form eines Mikrofons zurückgespielt. Ihr wisst, was ich meine. Es war ein tolles Gespräch. Ich habe noch ein Sternchen eben gesetzt, das ich noch auflösen möchte, und zwar bei dem Wort Lernspielbranche, denn da korrigierte mich Muriel direkt schon im Gespräch und sagte, die gibt's eigentlich gar nicht. Die ganze Welt dort scheint ein bisschen fragmentierter zu sein, insbesondere im deutschsprachigen Raum, sodass viele Studios konkurrieren um die Geldtöpfe der verschiedenen Auftraggeber und Geberinnen. Auch das war eine interessante Erkenntnis und interessante Einblicke, die sie uns da angeboten hat. Und ich würde sagen, oder without further ado, um auch die englischen Zuhörerinnen und Zuhörer zumindest mit diesem Nebensatz anzusprechen, wir gehen rein in dieses Gespräch, das uns tiefe Einblicke in die komplizierte, einmal sage ich es noch, Welt der Lernspiele anbieten wird. Hier ist sie, Muriel Balzer. Oh, PS, entschuldigt, vielleicht noch ganz kurz was nachgeschoben. Wir haben sehr früh am Tag aufgenommen, zumindest in meiner Welt war das sehr früh. Wir gehen dann nochmal kurz drauf ein. Ich sag's auch deswegen, weil zumindest meine Stimme eine halbe Oktave neben dem Ton zu sein scheint. Das hat keine technischen Gründe, sondern ich kämpfte um mein Leben. Es war sehr früh. So, nun aber, los geht's. Ich habe etwas bei der Vorbereitung auf dieses Gespräch entdeckt, was ich ganz, ganz hochinteressant fand. Und hochinteressant ist ja ein Wort, das leider viel zu viel und inflationär benutzt wird. In dem Fall aber ist es genau richtig, und zwar folgendes. Wenn man auf deine persönliche Webseite geht, ne, wird man von einem Satz begrüßt, über den ich ganz lange nachgedacht habe. Und zwar, ich habe diesen Satz mir aufgeschrieben, ich zitiere ihn mal, folgendes. Seit über 25 Jahren mache ich Spiele, Lernspiele und Konzepte mit spielerischen Elementen und erzähle interaktive Geschichten. Zitat Ende. Und das allererste, was ich mich gefragt habe, war, als ich das gelesen habe, und das ist eine ganz einfache Frage zu Beginn, was hat sich in den letzten 25 Jahren in dieser Welt der Lernspiele verändert? Das habe ich mich sofort gefragt. Ich möchte das zuallererst stellen. Was fällt dir sofort aus dem Bauch heraus ein, wenn ich dich das frage? Was hat sich getan? Im letzten, um Gottes Willen, Vierteljahrhundert.
Wow, ja, so habe ich das noch nie gesehen. Das ist eine gute Frage.
Ja, ich gebe mir Mühe. Es ist
ja, ich überlege, ob ich die gut beantworten kann, weil ich eigentlich gar nicht so das Gefühl habe, dass ich da wirklich den totalen Überblick habe über die Situation. Ich würde jetzt gerne sagen, es hat sich total viel getan und es ist total vieles besser geworden. Und aber ich kann das leider gar nicht sagen. Also wenn ich jetzt gucke, ich habe hier mein Mikro auf einem Stapel Bücher stehen, lustigerweise, von Lernspielliteratur, teilweise sehr alter, teilweise noch älter als diese 25 Jahre alt, und wo eben es um Lernen in Rollenspielen geht und um spielerisches Lernen aus der Entwicklungs-, aus der Waldpädagogik und, ne, und irgendwie aus diesem ganzen Kram. Und ich muss sagen, da sind schon wirklich gute Spiele dabei. Und es gibt auch heute immer noch einen Haufen Spiele, wo ich sagen würde, da bin ich jetzt nicht so richtig glücklich mit. Und deswegen, ich weiß nicht, ob ich sagen könnte, da gibt's jetzt so einen totalen Trend, außer jetzt diese ganz offensichtlichen, ist das alles viel digitaler geworden, ne? Jede Klasse hat eine App mittlerweile, also ganz viel wird natürlich viel digitaler gelöst, aber ansonsten, ich wünschte, ich könnte dir eine genauso qualifizierte Antwort auf die Frage geben, wie die Frage ist, aber ich muss sagen, es schreit mich gerade nichts an, also. Das hat sich erstaunlich wenig getan, wenn ich ehrlich bin, glaube ich.
Ach, das ist sehr interessant. Also auch, ich hätte nämlich jetzt noch so als Zwischenfrage dann gestellt, wenn wir den Fokus quasi ein bisschen verengen und sagen, okay, völlig egal, was in dieser Branche insgesamt passiert, in deiner Beobachtung, was hat sich denn getan in diesen 25 Jahren? Aber ich höre schon raus, weniger als du dir vielleicht vor 25 Jahren gewünscht hättest.
Also es ist natürlich, was auf jeden Fall erstmal Schönes ist, generell steht das Spielemachen gefühlt mehr Leuten offen, weil natürlich es viel mehr Werkzeuge gibt, die man sich selber beibringen kann. Ne? Also ich kann viel mehr machen, ich kann viel mehr selber ausprobieren. Ich habe jetzt gerade auch mit, ob man das jetzt gut findet oder nicht, sei mal dahingestellt, aber mit AI, mit künstlicher Intelligenz auch noch mehr die Möglichkeit, Dinge selber zu machen. Aber ich weiß, das ist eine Bombeneinstiegsfrage. Aber ich kann da echt voll keine bombige Antwort drauf geben. Also muss ich dir ehrlich sagen, kann an der Uhrzeit liegen, aber ich denke, aber es ist eine der wenigen Fragen, wo ich dir nicht ad hoc einfach eine gute Antwort drauf geben kann.
Ja. Wir nehmen auch mitten in der Nacht auf. Man kann es an der Stelle ja auch mal sagen, ich weiß nicht, ob ich es in der Anmoderation verraten habe, spätestens jetzt wissen Sie, Leute, mitten in der Nacht, man darf es kaum verraten. Es ist 9 Uhr. Also in meiner Welt ist das, ich bin heute Nacht wach geblieben quasi, um pünktlich hier am Schreibtisch sitzen zu können. Ich sag's ganz ehrlich.
Ja, es ist bei mir noch relativ, ich musste heute schon ein Kind in den Kindergarten bringen, es ist dann immer relativ, aber ich finde es auch noch, es ist noch so in der Mitte meines ersten Kaffees, also es ist auf jeden Fall auch noch ein bisschen Vorbetriebstemperatur.
Ja. Eine andere Sache, die mich in diesem Zitat auch angesprungen hat, war dieses Wort Lernspiele. Auch da muss ich mal nachfragen, weil ich habe, das war sogar kürzlich, jetzt habe ich komplett den Kontext vergessen, wie dieses Wort aufgetaucht ist in meinem Leben, aber ich habe mit einer Person vor einiger Zeit drüber gesprochen, auch über dieses Genre der Lernspiele, sage ich mal. Jetzt weiß ich es wieder. Jörg Friedrich war hier bei OK Cool trifft zu Gast und er hat erzählt von seinem Spiel The Darkest Files. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast irgendwie. Und ja. Das Spiel wurde da draußen ja auch in der Presse behandelt und hier und da immer mal beschrieben als Lernspiel. Und ich habe diese Beobachtung zum Anlass genommen, mal über dieses Wort nachzudenken. Und ich finde, das ist ziemlich oll und fällt auch irgendwie so aus der Zeit. Für mich jetzt als jemand, der sich jetzt damit nicht besonders beruflich beschäftigt. Und da wollte ich mal fragen, warum taucht das denn bei dir auf der Webseite auf? Also ich habe mir zwei Gründe vorstellen können. Zum einen, du findest das Wort also wirklich gut und dann bin ich gespannt zu erfahren, wie du darüber tatsächlich denkst. Oder du weißt, ganz viele Leute, vielleicht potenzielle Auftraggeber, Geberinnen, nutzen eben dieses Wort, um zu erklären, was sie wollen und deswegen bietest du ihnen das quasi an. Was ist denn nun richtig davon?
Beides ein bisschen. Mhm. Also generell bin ich kein Freund davon, wenn es nicht wirklich gar nicht mehr geht, mir Wörter so verbrennen zu lassen. Auch der Begriff Serious Games, den ich persönlich klasse finde, ist in weiten Teilen unheimlich verbrannt und den kann man ganz viel auch nicht mehr benutzen, was ich total schade finde und wahnsinnig unpraktisch. Lernspiele sind auf jeden Fall was, ich mache auch wirklich viele Sachen, die ich wirklich als Lernspiele bezeichnen würde und wo ich auch mit dem Begriff gar keinen Schmerz habe. Also sei es, wenn es wirklich darum geht, Mathe damit zu lernen zum Beispiel. Für mich ist das deswegen kein schlechtes Wort, weil ich als Game Designer immer den Anspruch habe, dass sich das wirklich, also ein richtiges Spiel ist. Also ich habe jetzt gerade irgendwie zum Beispiel ein Spiel gemacht, mit dem man Schlagzeug spielen lernt. Das ist Drum Revolution und du hast hinten und vorne nicht einmal das Gefühl, dass du irgendwas lernst. Wenn du nicht, also selbst die Tatsache, dass du dieses Spiel komplett mit einem Schlagzeug bedienst, vergisst du nach kürzester Zeit und du zockst halt einfach. Mhm. Das heißt, für mich kombiniert sich dieser Lernspielbegriff einfach mit einem Qualitätsanspruch, der da sagt, es ist aber ja ein Spiel, immer noch, deswegen schmerzt mich das halt überhaupt nicht. Aber es ist natürlich auch nicht ganz unrecht, was du sagst, dass das für viele Leute irgendwie so ein bisschen aus der Zeit gefallen ist. Und es kommt aber auch wirklich dazu, ich mache natürlich einiges für die Games-Branche, aber ich mache auch ganz viel außerhalb der Games-Branche. Also eben für Kunden, die vielleicht zum ersten Mal ein Spiel machen und die zum ersten Mal ein Lernspiel machen oder die eben für ihre Produkte eine Gamification-Anwendung möchten. Und für die ist natürlich Lernspiel auf jeden Fall ein Begriff, unter dem sie dann tendenziell suchen würden. Aber ich stoße mich auch an den Begriff nicht.
Ich glaube, bei mir kommt es vor allem aus meiner Biografie, weil ich mit Lernspielen quasi aufgewachsen bin und das waren mit die schlimmsten Stunden, die ich jemals an einem Monitor verbracht habe. Das meine ich ganz ernst. Ich spreche von zum Beispiel Adi für die vierte Klasse oder was? Ich weiß nicht, kennst du Adi noch? Ist das dem Begriff?
Ja, ich kenne auch den, der es gemacht hat, ja.
Oh nein, das tut mir leid. Also,
nein, ist schon okay, der sieht das auch so.
Also den muss ich dann vielleicht auch mal in die Strippe kriegen. Also jedenfalls, Liebe geht raus an diesen Menschen, aber nicht für dieses Spiel, weil das folgte noch einem Paradigma, das glaube ich heute so nicht mehr gemacht werden würde. Und zwar, du sitzt da also vor deinem PC und rechnest da um dein Leben irgendwelche Bruchrechnenaufgaben mit der Aussicht darauf, wenn du jetzt, weiß ich nicht, 15 Aufgaben richtig geredet hast, darfst du dir einen kleinen 3D-Film angucken.
Also, weißt du, du sagst genau das Gleiche wie die Person, die ich kenne, die daran mitgearbeitet hat. Der war da nicht jetzt hauptverantwortlich an dem Dilemma. Der sagt das Gleiche. Also der sieht es genauso wie du und ich sehe es auch genauso wie du, weil was bringe ich den Kindern denn bei? Ich bringe ihnen bei, Mathe ist Mist, überlebe das irgendwie, dann kriegst du einen Ausgleich. Also es ist ja wirklich, das ist für mich halt kein Lernspiel. Das ist genau, was ich meinte. Da greift halt mein Qualitätsanspruch, weil das ist halt überhaupt nicht. Das ist halt eine Lernanwendung, eine digitalisierte, mit irgendwie einem völlig verkorksten, schlechten Belohnungssystem. Und ich wünschte, das wäre heute nicht mehr so, weil im Prinzip mein relativ weniger Kontakt zum Beispiel mit der Anton-App, die gerade aktuell einfach das ist, was jedem Grundschüler in die Hand gedrückt wird, also deswegen, ich kann da jetzt auch keine super valide Aussage zu treffen, weil mein Kontakt, den habe ich sehr schnell begrenzt dazu. Also ich habe halt eben auch einen Grundschüler und da ist es noch sehr ähnlich, dass du eben Aufgaben löst und dann darfst du danach spielen. Also du kriegst Punkte dafür, dass du Aufgaben löst, Mathe und so, und dann darfst du danach Spiele spielen. Ist halt genau das Gleiche. Also das greift auch zu dieser Frage am Anfang, wo du meintest, was hat sich denn in 25 Jahren getan? Ich traue mich nicht, das zu sagen, weil mir der Weitblick und der Gesamtübersicht über den Markt sicherlich da irgendwo fehlt, aber erschreckend wenig. Und das ist ein super Beispiel dafür.
Um nochmal ganz kurz diese Anton-App, von der ich noch nie was gehört habe, weil ich keine Kinder irgendwie im Grundschulalter oder so habe, vorstellen zu können. Wie sieht das aus? Also kannst du das mal beschreiben, was da passiert in dieser App?
Also wie gesagt, ich habe die gesehen, als mein Grundschüler, die in der ersten Klasse bekommen hat und dann habe ich da reingeguckt und dann habe ich mich geweigert, da jemals wieder reinzugucken. Das heißt, das ist jetzt nicht unbedingt super repräsentativ und auch nochmal nette Entschuldigung an die Menschen, die Anton-App gemacht haben. Kann auch sein, dass ich das alles falsch sehe. Und das ist einfach das Bild, was sich mir dargestellt hat. Und da ist es dann so, dass man zum Beispiel Zahlen auf einen Zahlenstrahl ordnet. Also so klassische also was ich eben gesehen habe, erste Klasse, waren halt eben diese klassischen erste Klasse Übungen, Zahlenstrahl, einfache Arithmetik und du hast halt wirklich einen weißen Bildschirm und ziehst aus einem Zahlenstrahl, der unten angeordnet ist, die Nachbarzahlen nach oben hoch zu einer Zahl, die repräsentiert wird, was ich von der Aufgabe her schon problematisch finde, nach wie vor, und ich mache gerade auch Mathe-Lernspiele, weil du natürlich unten dir aus dem Zahlenstrahl die Lösung einfach abgucken kannst. Also da geht's schon los und in den Aufgaben selber, die ich gesehen habe, ist halt keinerlei spielerischer Content drin. Also das ist Ich habe ja auch, ich weiß nicht, ob du Edurino kennst. Das ist so, wenn man gern, und das Edurino habe ich ja zum Beispiel die ersten beiden Folgen gemacht und habe das Ganze.
Kannst du das für die Leute kurz erklären, was das ist?
Edurino ist eine App für Vorschulkinder, ich glaube jetzt mittlerweile auch für Grundschulkinder, wo in den ersten Episoden die sogenannten Vorläuferfähigkeiten vermittelt werden. Also das heißt, das ist bei Mathe Numeracy, das sind so Sachen wie Mengen und Zahlen, das sind die Dinge, die, wenn Kinder Dyskalkulie entwickeln, haben sie diese Vorläuferfähigkeiten nicht richtig ausgebildet. Das ist aber für alle Kinder total wertvoll, im Vorschulalter zu lernen. Also dieses, ich kann eine Menge schnell erfassen mit einem Blick oder ich weiß, eine 4 ist weniger als eine 5 oder ich verstehe, dass ein Zahlenstrahl, also von 1 bis 10 zum Beispiel geht und verstehe die Hierarchie der Zahlen ineinander. Da gibt's so einiges an diesen Vorläuferfähigkeiten. Und bei Literacy, also das ist dann die Vorläuferfähigkeiten von Deutsch, ist es sowas wie Reimen und die Anlaute oder kurze und lange Wörter unterscheiden können. Und das sind Apps, mit denen man das lernt. Da hat man dann einen ergonomischen Eingabestift dazu. Das heißt, die Kinder geben alles mit diesem Stift ein. Das heißt, die lernen auch noch so graphomotorische Fähigkeiten dazu. So, das sind so Schwungübungen, die Handgelenkmuskulatur trainieren, den Stift richtig halten und so weiter. Und da haben wir da durfte ich die ersten beiden Folgen machen und das ganze Narrative Design, diese ganze Beziehung des Kindes mit dem Stift. Das ist der magische Stift, mit dem man in der Welt agieren kann und so, das durfte ich machen. Und für mich war das natürlich so ein bisschen absurd dann, weil das ist das ist halt ein Lernspiel, wie ich es halt sehen würde, wo die Kinder wirklich spielen und wirklich Spaß haben und du nicht sagst, okay, du musst es jetzt machen, weil, ja.
Mit Edurino hatte ich auch mal Kontakt. Ich wollte eigentlich über deren Arbeit, weil das super spannend ist und auch genau wie du schreibst, so versucht die Dinge etwas anders zu machen, als sie momentan noch gemacht werden in dieser Branche, sage ich mal, in diesem Teilbereich. Hatte ich mal Kontakt. Das ging dann leider alles so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, verschütt im Chaos des Pitch-Lebens. Also es kam leider dann doch nicht zu dem Ergebnis, was ich mir eigentlich gewünscht hätte. Aber die lieben Leute von dort haben ein Interview mit mir geführt und die haben mir auch zugeschickt, so ein paar Dinge, was sie so haben, unter anderem auch diesen Stift und genau, was du beschrieben hast, ich fand also phänomenal, was da für Arbeit reinfließt in diesen Stift und wie der designt ist, um genau diese Kompetenzen und Fähigkeiten zu trainieren, die du beschrieben hast und all das, und jetzt kommen wir wieder zurück zur Anton-App, lässt mich die Frage in den Raum stellen, weil ich da wirklich dann mit großen Augen davor sitze und mich frage, aber warum, und ich bin da neugierig, was du darüber denkst, es muss ja nicht die Lösung sein für dieses Problem, aber deine Perspektive darauf, warum ist es dann aber so, dass diese Anton-App, die ja offenbar ihre Probleme hat, trotzdem an den Grundschulen ist und so aussieht, wie sie aussieht? Warum kann man dann nicht jetzt in einer naiven, gesprochenen Welt, mal gesagt, eine gute Lern-App platzieren? Kannst du dir das erklären? Woran liegt das?
Also, du bringst mich natürlich jetzt in eine schwierige Situation, dazu was zu sagen. Also, ich persönlich finde sie nicht gut. Das muss ich einfach so sagen, aus mehreren Gründen. Sei es eben dieses Punktesystem, was sozialpsychologisch einfach schwierig ist, weil man damit einfach den sogenannten Effekt der Überrechtfertigung riskiert. Das ist was, wenn man, also da gibt es auch objektive Sachen, wo ich sagen würde, das kann man eigentlich mit einer Lernspiel-App so nicht machen. Also wenn man zum Beispiel Kinder für gute Schulnoten bezahlt, dann schreiben die erstmal bessere Noten und langfristig schreiben sie schlechtere Noten als noch zu Anfang. Das nennt man den Effekt der Überrechtfertigung. Das ist, weil die extrinsische Motivation, dass man Geld dafür kriegt, die intrinsische Motivation, die vielleicht da war oder selbst wenn es nur wenig war, die überschreibt die sozusagen und die extrinsische Motivation ist immer nur ein Strohfeuer. Das sind so Sachen, das wird halt bei den allermeisten Lernspielen nicht berücksichtigt. Da gibt's so einiges, was handwerklich einfach in meinen Augen bei den allermeisten Lernspielen nach wie vor überhaupt nicht berücksichtigt wird. Ich kann dir das auch nicht genau sagen. Letztendlich ist es ja auch immer viel, wer kriegt die Gelder, wer kriegt den Auftrag, ne? Also es ist generell im ganzen Game Design Bereich ist es ja schon so, dass den meisten Menschen, die nicht bisher viele Spiele gemacht haben, nicht so klar ist, dass sie eigentlich dafür idealerweise einen Game Designer bräuchten. Also ich komme sehr oft zu Projekten hinzu, wo eben Menschen dachten, ach, das machen wir jetzt mal. Auch mit den besten Intentionen, sei es ein Verein, sei es Wirtschaftsunternehmen, sei es Beratungsagenturen, Agenturen noch und nöcher, ne? Weil es kennt ja auch jeder Spiele. Und dass da drinter dann irgendwie ein schwieriges Handwerk steckt, das ist vielen einfach nicht so richtig bewusst. Da geht's schon los. Und spätestens, wenn man dann in den Lernspielbereich geht, da wird's dann noch viel komplizierter, weil ich habe jetzt zum Beispiel Psychologie und Soziologie studiert und arbeite auch gerade mit einem an einem Projekt zum Beispiel mit einem ganz großartigen Neuropsychologen zusammen und Sozialpsychologen, der wirklich eine Koryphäe in der Lerntherapie ist. Und da ist halt eine Menge, was man idealerweise berücksichtigen sollte. Und das wird einfach, das passiert einfach oft nicht. Das muss man einfach so sagen. Das ist, es hat sich ja jetzt wohl auch eine Gruppe gebildet, um eben so eine gewisse Qualitätssicherung bei Lernspielen zu machen. Aber das ist so ein bisschen, also ich würde schon vorsichtig sagen, der Lernspielmarkt ist in der Qualität durchwachsen.
Das ist ja hochinteressant, weil wie gesagt, ich kenne mich gut aus in der Branche der, und ich sage jetzt einfach mal in großen Anführungszeichen, der Unterhaltungsspiele, ne? Also Computer- und Videospiele eben klassischer Art, aber ich habe kaum Ahnung davon, wie die Realität aussieht in der Welt der Lernspiele, und deswegen finde ich so hochspannend, was du da sagst, und ich hatte mir hat fast schon gedacht, dass zum Beispiel, dass so eine App wie Anton mit ihrem Problem, die sie ja offenbar hat, da draußen so viel benutzt wird, dass das vielleicht ein Symptom sein könnte von einer Branche, die hier und da so ein paar Probleme hat zu erkennen, okay, wir müssten auch bestimmtes Fachpersonal quasi an die Entwicklung ransetzen von solchen Spielen. Kannst du uns da noch so einen tieferen Einblick gewähren? Wie erlebst du denn das Arbeiten in dieser Branche? Also du hast schon gesagt, es ist manchmal ein bisschen schwierig, da einen gehobenen Qualitätsanspruch, sage ich mal, durchzusetzen. Woran liegt das denn deiner Meinung nach? Also sind da einfach, das wäre meine Vermutung, viele Menschen schon sehr lange mit dabei, die mit Adi und Co. quasi, ne, herangeführt wurden an das Medium und sagen, du, das ist doch top, kleiner 3D-Film, ne, nach 15 Bruchrechenaufgaben, was ist denn das Problem? Oder woran liegt das? Kannst du das irgendwie verorten?
Also ich glaube, das Problem fängt da an, dass es eben diese Branche nicht gibt. Also anders als jetzt die Gaming-Branche, die ja Veranstaltungen hat, die irgendwo hingehen, die sich alle kennen, die irgendwann alle schon mal auf einer Party nebeneinander standen, sage ich mal blöd, ne? Das ist ja, ich sag mal, wirklich eine Branche, die, wo man voneinander lernt, wo man sich austauscht, wo es bestimmte Standards gibt. Es ist völlig klar heutzutage, wenn man ein Browser-Game macht, dass es bestimmte Key-Performance-Indikatoren, also gewisse KPIs gibt. Es gibt verschiedene Standards und Normen, wie man solche Spiele macht. Es ist so, der Spieler ist Dinge gewohnt, die er sehen möchte. Und die muss man auch irgendwo bedienen. Ja. Die Lernspielbranche gibt es in meinen Augen, zumindest meines Wissens nach, nicht. Sondern es gibt ganz viele Unternehmen, sei es klassische Lehrmittelhersteller, sei es Startups, die sich gründen, sei es bestehende Unternehmen, sei es eben jetzt Agenturen, das ist nicht eine einheitliche Branche, und da geht es eigentlich im Prinzip schon los. Das heißt, es gibt diesen gemeinsamen Fundus, sage ich mal, nicht so sehr. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Film drehe, dann studiere ich halt in Deutschland in der Regel in Babelsberg oder in München, dann lerne ich wirklich von Menschen, die die Sendung mit der Maus animiert haben, dann lerne ich von, da sind wirklich Koryphäen im Bereich Animation, im Bereich Film, von denen ich lernen darf. Mein Mann hat in Babelsberg studiert Film, deswegen ist mir das so präsent. Und dann hast du eine super gute, fundierte Ausbildung. Wenn du Lernspiele machen willst, gibt es sowas eigentlich nicht. Es gibt halt an den diversen Universitäten sicherlich ganz viele Studiengänge mittlerweile. Da ist aber, und es gibt sicherlich auch im Bereich Game Design tolle Professoren, es gibt aber da eben eine Menge, da geht's schon los, es gibt eine Menge, also es ist sehr durchwachsen. Auch die Qualität der Game Design-Ausbildung an sich, plus gerade wenn es dann im Bereich Lernspiele geht. Also ich habe, als ich schwanger war, auch so diverse Lehrveranstaltungen gemacht. Und da war das Feedback von den Studenten schon so, dass die dann sehr glücklich waren, dass dann mal jemand kam, der solche Produkte auch schon auf den Markt gebracht hat. Es gibt sicherlich tolle Studiengänge, aber das ist immer so ein bisschen, da wird es von der Pike neu entwickelt, die Studiengänge. Es ist nicht so dieses, die Filmbranche ist halt irgendwie, frag mich, ich weiß es nicht, 100 Jahre alt, weißt du, was ich meine? Es ist im Endeffekt eine Branche, da gibt's Standards, da gibt's Gewerkschaften, da gibt's eben Normen, da ist genormt, wie der Abspann zu laufen hat. Weißt du, was ich meine? Ich bin froh, wenn ich bei einem Projekt, was ich gemacht habe, überhaupt mal genannt werde. Also
das ist ja furchtbar. Das ist ein Problem, das auch in der Unterhaltungsbranche, sage ich mal, ist. Mein Gott, dass das immer noch so ein Thema ist, unglaublich.
Also ich habe schon Preise für Produkte bekommen, die ich gemacht habe, die dann andere Leute entgegengenommen haben. Also das ist durchaus auf jeden Fall. Das heißt, diese Standardisierung ist halt nicht so unbedingt da. Plus, es fehlt auch, also ich habe wirklich versucht, für Projekte Nachfolger einzustellen, weil ich bin so ein, zumindest zu großen Teilen, passionierter Freiberufler. Und auch bei Eduino zum Beispiel ging es halt dann darum, dass die natürlich von ihrem anfangs, wo wir ein kleines Team waren, Startup, die sind jetzt, ich glaube, 160 Mitarbeiter oder so, ne? Also ist klar, die brauchten dann Leute, und es ist gar nicht so einfach, auch Leute, also ich habe mir das einfacher vorgestellt, Game Designer zu finden, die auch im Serious-Bereich Dinge machen. Die gibt es sicherlich, aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass du, ich könnte dir jetzt nicht sagen, geh an die und die Uni, studier da Lernspiele. Die gibt es bestimmt, die Studiengänge, aber du siehst schon, ich könnte dir hundertprozentig sagen, wo du Film studierst, ich könnte dir sagen, wo du Animation studierst, ich könnte dir sagen, wo du Programmierung lernst, das kann ich dir alles sofort aus der Pike sagen. Bei Lernspielen ist das alles ein bisschen schwieriger. Also, ja.
Ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht das so ein Kreislauf ist, der erstmal durchbrochen werden muss mit einer Reihe von Lernspielen, die quasi so toll sind, dass auch Leute sagen, Moment mal, das kann ja auch richtig cool sein, weißt du, dass man da wieder mit diesem Stigma zu tun hat, das vielleicht immer noch in den Köpfen der Menschen ist, wie bei mir ja auch, und dass man erst diesen Moment des Durchbruchs haben muss, weißt du, so als Gruppe, dass man dann sagt, guck mal hier Leute, das haben wir gemacht, super cool, wollt ihr nicht euch damit mal näher beschäftigen und studieren sowas oder in die Lehre oder in die Forschung sogar gehen. Es gab so einen Moment, war mein Eindruck, wo zum ersten Mal vor einigen Jahren ganz viele Menschen, auch Spielerinnen und Spieler, in Kontakt kamen mit vielleicht so einer Art modernem Verständnis von Lernspiel, aber das jetzt in großen Anführungszeichen, du wirst auch gleich verstehen, warum ich die setze, als eines der neueren Assassin's Creed, ich glaube es war Origins, diesen Museumsmodus angeboten hat. Für all da draußen, die jetzt nicht wissen, was damit gemeint ist, das ist quasi ein alternativer Spielmodus zu dem Assassin's Creed Hauptspiel, das im alten Ägypten spielt, und da konnte man, ich sag mal so, vorgeplante Touren, wie bei so einer Museumsrundführung ablaufen, da gab es da so einen Sprecher aus dem Off, der hat dann erklärt, ne, guck mal hier, da siehst du gerade jetzt wie zwei Leute einen Topf zusammenbauen, keine Ahnung, und dann konntest du dir noch irgendwelche Infotafeln dazu durchlesen und dann immer so von Station zu Station laufen, und das war ein Modus, der auch, glaube ich, separat gratis angeboten wurde für Schulen, damit man in Schulen quasi im Geschichtsunterricht eine Alternative oder eine Ergänzung vielmehr zum Geschichtsbuch hat. Und da frage ich mich auch direkt erstmal, was hältst oder hieltest du denn von diesem Modus, wo quasi diese beiden Welten, Unterhaltungsmedium, sage ich mal, und Lernmedium irgendwie zusammenkamen?
Also das ist natürlich überragend, weil das Problem ist halt, das haben wir ja jetzt schon irgendwie festgestellt, die meisten Lernspiele sind halt ziemlich knäckebrotig. Also wie gesagt, der Markt ist durchwachsen, es sind oft keine richtigen Spiele, das kann man spieltheoretisch gut herleiten, dass das halt einfach irgendwelche Simulationen sind oder irgendwelche digitalen Anwendungen, wo dann irgendwie noch irgendwelche Belohnungssysteme reingebückelt werden oder so. Also Anton möchte ja zum Beispiel, die Anton-App möchte ja auch, glaube ich, kein Spiel sein. Ne? Also das muss man halt auch fragen, was war da der Arbeitsauftrag? Da muss man dann halt gucken, sollte man dann jetzt ein Belohnungssystem machen? Das sehe ich halt psychologisch sehr kritisch. Also ne. Und bei Assassin's Creed, da hat man natürlich, das sind natürlich eine AAA-Produktion hinterstehen. Ne? Also das ist natürlich, das gibt Bildung eigentlich mal das Budget, was es eigentlich haben sollte. Und deswegen ist das natürlich überragend. Und da kommen wir auch zu einem großen Problem. Das Problem ist auch, es gibt solche Spiele, die überragend sind. Und ich möchte mir selber mal ganz arrogant auf die Flagge schreiben, ich habe welche von denen auch gemacht. Das Problem ist aber, der EdTech-Markt, also sprich der Educational Technology-Markt, ist finanzierungstechnisch ganz, ganz schwierig. Also ich habe bei einem Haufen Startups mitgearbeitet. Und jetzt zum Beispiel Edurino, die Irene und die Franziska, die beiden Geschäftsführerinnen, die sind natürlich auch businessmäßig super fit, ne? Also die haben für ihr verhältnismäßig junges Alter eine mega Vita. Die haben natürlich richtig Ahnung von dem, was sie tun, auch im Businessbereich. Das hilft enorm. Das fällt halt nicht unbedingt immer zusammen. Also ich habe großartige Spiele gemacht im EdTech-Bereich, die aber Schwierigkeiten eben haben, eine Finanzierung zu finden und die auch teilweise dann vielleicht, obwohl es sehr gute Spiele werden, nicht mit der Wertschätzung behandelt werden, weil es ist ja nur Bildung, es ist ja nur für Kinder. Und das ist natürlich ein Problem. Und während halt die Anton-App zum Beispiel, wie gesagt, die will ja auch kein Spiel sein, die haben natürlich Gelder bekommen aus dem öffentlichen Bereich, um das zu machen. Das wird an Schulen, es gibt in Schulen, soweit ich das weiß, eben unterschiedliche Töpfe für Lehrmittel, die jetzt anerkannt sind, aus denen die sich halt bedienen kann. Das ist ein großer Topf. Und dann gibt es eben nur sehr kleine, oder ich weiß auch gar nicht, ob die überhaupt vorhanden sind, für Sachen, die halt nicht in irgendeiner Form so eine, ich sag mal, eine Akkreditierung durchlaufen sind, ja. Und das ist was, diese Gap zwischen, es gibt Gründer in dem Bereich, die unheimlich tolle Lernspiele machen. Also ich mache ja zum Beispiel auch gerade ein Pen-Paper-Rollenspiel, also ein analoges Spiel, mit dem man Mathe lernen kann für den Ulysses Verlag zusammen mit der Humboldt-Uni und der AKS Ottersberg. Jetzt haben wir da eine tolle Förderung bekommen und haben da tolle Spieler mit an Bord. Es gibt uns was, aber es gibt halt auch ganz viele andere Menschen, die Rollenspiel nutzen für zum Beispiel politische Bildung, zum Beispiel Epic Education. Die machen ganz tolle Projekte, die gehen an Schulen und machen da zur Cybersecurity und machen ganz, ganz tolle Sachen. Es ist immer eine mordsmäßige Herausforderung, überhaupt mal dann in diesen Schulbuchbereich, in diesen Schulbereiche zu diesen Institutionen. Du brauchst einen sehr langen Atem, um diesen Schritt zu machen. Das ist eine mordsmäßige Gap. Und das zu schaffen, kostet einfach Geld, es kostet Zeit, vom Startup dann in diese etablierten Kanäle reinzukommen. Und da ist so ein bisschen die Herausforderung, weil es gibt da draußen eine Menge gute Projekte, aber die irgendwie dann wirklich in die Schulen zu bekommen und dass die nicht verhungern auf dem Weg bis dahin, das ist quasi auch so ein bisschen die Herausforderung.
Wenn ich mir das hier richtig notiert habe, dann bist du jetzt schon seit über einem Jahrzehnt freiberuflich berufstätig in diesem Bereich, ne?
Fast zwei tatsächlich.
Wow, Gottes Willen. Okay, krass. Okay, fast zwei. Fast,
nicht ganz zwei, ich müsste mal nachrechnen, aber ich glaube so 17 oder 18.
Ja, das war wahrscheinlich, guck mal, nochmal Zurückkehr zur Adi-Spiele, die haben mir nichts beigebracht. Mathematik, schwieriges Thema bei mir, deswegen habe ich mich gerettet mit dem sicheren Jahrzehnt. Da weiß ich, es stimmt auf jeden Fall. Na, also auf jeden Fall schon sehr lange. Und wenn wir gerade bei diesem Thema sind, ne, Finanzierung und das Finden neuer Projekte und Zusammenarbeit mit den Leuten und so weiter und so fort. Ist es ein Struggle, was du machst, quasi beruflich da irgendwie auf halbwegs sicheren Beinen zu stehen? Kannst du uns davon was verraten? Weil von dem, was du so erzählst und von dem, was ich von außen auch davor immer so mitbekommen habe, es scheint mir ein sehr hartes Brot zu sein, wenn man da wirklich richtig arbeiten will in dieser Welt.
Also ja, es gibt auch, ich glaube nicht, dass es außer mir noch einen Game Designer gibt, einen freiberuflichen Game Designer, der das so lang freiberuflich macht.
Krass.
Ich glaube, dass die meisten, es gab immer mal wieder welche, die auch das gar nicht so kurz gemacht haben, aber die sind alle dann zwischendurch wieder angestellt gewesen. Was mich so ein bisschen rettet und was mir bisher, toi toi toi, Klopf auf Holz, auch ein gutes Auskommen gesichert hat, ist, dass ich eben Diplom-Soziologin und Diplom-Psychologin bin. Mhm. Und ich mache halt ganz viele unterschiedliche Sachen. Und zwar nicht nur, weil ich muss, sondern wirklich aus Leidenschaft. Das ist auch ein Grund, warum ich wirklich Freiberufler unbedingt sein möchte. Ich habe halt vom irgendwie Freizeitpark, Walking-Adaption in Halloween über Lernspiele, über Gamification für, weiß ich nicht, Volkswagen oder Greenpeace oder irgendwie Live-Rollenspiel, Pen-Paper. Ich habe halt alles Mögliche gemacht. Und das liebe ich. Ich liebe, dass es immer wieder was Neues ist. Jetzt mache ich gerade auch wieder so ein Offline, also ich mache immer wieder Dinge, die ich nie zuvor gemacht habe. Und das ist auf der einen Seite meine Leidenschaft, aber auch meine Stärke. Das heißt, für mich ist der Vorteil, dass der Markt ganz breit ist. Wenn ich jetzt irgendwie, ich kann für alle möglichen Unternehmen arbeiten. Ich kann auch im Gamification-Bereich viel machen. Und bisher ist es bei mir, hat sich's gut ausgegangen. Klar, selbstständig sein ist immer, ich sag mal, eine Herausforderung. Es ist auch teilweise einfach anstrengend. Aber für mich ist es genau mein Ding. Also ich glaube, da ist es einfach, für mich passt es, weil es mein Ding ist, selbstständig zu sein und auch selbstständige Künstlerin zu sein. Und genau, aber es ist schon so, dass ich jetzt nicht unbedingt jemandem raten würde, sich als Game Designer freiberuflich selbstständig zu machen. Weil das hat einfach bei allen anderen nicht lange gehalten, das muss man schon sagen, ja.
Wie lange hat das in diesen fast zwei Jahrzehnten gedauert, bis du so einen Punkt erreicht hast, wo du gesagt hast, so okay, ich kenne jetzt überall so die wichtigen Leute quasi, ich habe eine gute Zuversicht, dass ich auch durchs nächste Geschäftsjahr einigermaßen grün durchkomme. Wie lange hat das gedauert?
Das ist nicht eingetreten. Das kann ich dir nicht sagen, weil bei mir ist es so, ich meine, ich habe sicherlich Menschen, die ich jetzt länger kenne, aber tatsächlich ist gerade so die Games-Branche, mit denen die ich auch relativ schnell in den ersten Jahren kennenlernen durfte, viele tolle Persönlichkeiten, von denen sind jetzt nicht unbedingt die Jobs gekommen. Das heißt, meine Jobs sind nie aus gleichen Kanälen gekommen, nie irgendwie da, wo sie schon mal herkamen, nochmal hergekommen, also das ist die absolute Ausnahme.
Ui.
Und das heißt, ich kann dir das überhaupt nicht sagen. Ich kann dir auch nicht sagen, wie es nächsten März weitergeht. Also das ist, ich weiß auch nicht, das ist verrückt eigentlich, darauf ein Business aufzubauen, wenn ich ehrlich bin, weil ich kann dir das nicht sagen. Also bis jetzt ist es gut ausgegangen, toi, 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 wie gesagt, aber ja.
Da werde ich ganz nervös, obwohl es mich gar nicht betrifft.
Nein, aber alles gut. Also bis jetzt ist es gut ausgegangen immer, ja. Und wie gesagt, ich mach's ja auch schon ein paar Jahre und ja.
Ich finde das ganz faszinierend, was du da berichtest. Und es klingt ja aber dennoch so, als wäre es wirklich alles andere als einfach, da irgendwie gut von Jahr zu Jahr zu kommen. Und da frage ich mich auch, vielleicht kannst du uns das ein bisschen erzählen. Wie kommst du denn dann eigentlich an diese Projekte? Gerade klingt es noch so, als wären diese Zusammenarbeiten wie so Wildgänse, ne? Du stehst irgendwo auf einer Wiese und hoffst, da lässt sich mal irgendwo was nieder und sagst dann, hallo, Frau Ganz, wollen wir zusammenarbeiten? Da muss doch ein System dahinter stecken, oder klammere ich mich da gerade einfach nur? Also zum Beispiel, um eine Vorlage quasi zu geben, auch für die Leute da draußen, die vielleicht einfach nicht verankert sind in der Selbstständigkeit, keine Ahnung. Ich sitze manchmal da und denke mir, okay, ich habe eine Idee, die ist ja genial, ist ja fantastisch. Und dann setze ich mich hin an mein E-Mail-Postfach und überlege, okay, wen belästige ich zuerst damit? Und dann schreibe ich eine Mail dahin und in der Mail steht dann drin, guck mal hier, warum ist das die geilste Idee der Welt? Ich möchte es euch erklären. Bitte sagt ja. Und das schicke ich ab und dann liege ich vor dem PC, bis ich eine Antwort bekomme. Und dann hat es geklappt oder auch nicht. Wie läuft das bei dir?
Das ist echt, ich wünschte, ich könnte dir da, also das, alle da draußen, macht euch nicht auf so einer Basis selbstständig. nein, also ich habe am Anfang wirklich viel auch, ich war auf vielen Veranstaltungen. Mein Mann ist ja auch selbstständig. Der ist selbstständiger Illustrator. Auch super erfolgreich mittlerweile für Magic und alles Mögliche, so ganz oben angekommen. Das heißt, wir waren am Anfang, bevor wir auch keine Kinder hatten, waren wir halt auch viel auf der Gamescom. Wir waren viel auf der RPC. Ich habe auch mal einen Vortrag hier oder da gehalten. Jetzt nicht so exzessiv wie andere, aber ich war halt immer so ein bisschen da. Ich habe halt viel ausprobiert. Ich habe tatsächlich war ich auch viel auf Xing, als das noch so ein bisschen präsenter war, war ich viel auf Xing präsent und habe halt auch wirklich Leute, die dann da zum Beispiel Game Design gesucht haben, angeschrieben. Das ist jetzt so ein bisschen rum mittlerweile. Das war aber tatsächlich jahrelang was ich, wenn ich keine Arbeit hatte, was ich dann gemacht habe. Mittlerweile läuft es auch tatsächlich so ein bisschen über Hören sagen, also dass wenn irgendjemand weiß, jemand braucht einen Game Designer, dann werde ich auch durchaus mal empfohlen mittlerweile. Dass irgendwie Kunden von mir mich an andere Leute weiterempfehlen zum Beispiel. Oder tatsächlich ist es mir auch schon passiert, was ich ja selber gar nicht glauben kann. Ich schreibe ja auch einen Blog, den schreibe ich halt so genauso, wie ich den schreiben möchte. Und ich habe irgendwo durch Zufall festgestellt, den lesen tatsächlich Leute. Ich war etwas verwirrt. Und weil das natürlich super speziell ist. Da geht's halt um Game Design und so ein bisschen um Teamführung und so. Und das ich schreibe halt so runter, was mich dann so glücklich macht, ne? Weil sonst Auftragsarbeiten muss man sich ja auch immer an vieles halten, was ich auch gerne tue. Aber es ist so, mein Blog, da tue ich das halt eben nicht. Und das haben sich erstaunlicherweise tatsächlich Leute auch über meine Homepage mal bei mir gemeldet und haben gesagt, hier, du kannst du nicht mal. Und so hat sich das so, setzt sich das aus ganz vielen Kanälen dann zusammen. Aber ich sag dir das ganz ehrlich, also ich bin jetzt aktuell zum zweiten Mal in meinem Leben Teilzeit angestellt. Das ist auch was ich immer absolut verweigert habe bis jetzt. Aber bei dem Projekt konnte ich nicht anders. Und auch bei dem Menschen, der mich dazu überredet hat, konnte ich nicht anders. Das ist übrigens der Mensch, der mit Adi was zu tun hatte. Aber ich verrate heute nicht, wer das ist. Auf jeden Fall, genau. Und da bin ich jetzt bis März auf jeden Fall noch da, habe noch ein bisschen was andere Sachen, aber dann weiß ich auch nicht, dann kann ich dir das wieder nicht sagen, was dann passieren wird. Also nächstes Jahr März.
Ja, genau. Ja, spannend. Ich habe gleich eine Frage noch zu deinen Projekten selbst, aber vielleicht noch eine Zwischenfrage da rein, weil die hier so schön passt. Was würdest du denn so sagen als Tendenz vielleicht in, so in den letzten fast zwei Jahrzehnten, in denen du jetzt in dieser Branche, in dieser Welt arbeitest, ist es leichter geworden, an Projekte zu kommen, jetzt für dich persönlich? Oder hast du das Gefühl, es wird zunehmend schwerer, weil die Branche ein Beispiel vielleicht gerade mit Problemen zu kämpfen hat? Also ich suche so ein bisschen nach so einem roten Faden, der in deinen Augen so eine Entwicklung widerspiegelt, wenn es denn eine gibt. Also wie guckst du da so zurück auf die letzten fast 20 Jahre?
Also was auf jeden Fall auch sich durch Corona stark geändert hat, ist, dass die Leute eben mehr damit leben können, dass sie ihre Leute nicht vor Ort haben. Das hat sich zum Beispiel stark geändert. Als ich damals angefangen habe, habe ich gedacht, ja gut, das wird sich ja jetzt wohl von selber ändern, dass die Leute nicht unbedingt ihr Personal immer vor Ort haben müssen.
Ja.
Und das war was sich erstaunlich wenig geändert hat bis Corona. Also da habe ich auch wirklich großartige Aufträge, wo ich zweifellos einfach auch die Beste für gewesen wäre, nicht bekommen, weil es hieß, ja, dann musst du 3 Monate nach Berlin kommen, zum Beispiel.
Und wo wohnst du, verrätst du das? Oder ist das?
Ich wohne in Hessen, in der Mitte, in Nordhessen, also so ziemlich mittendrin. Und ich fahre auch zum Kunden hin, ne? Also ich war auch zum Beispiel, als ich was für den Carlsen Verlag habe, dann war ich teilweise zweimal die Woche in Hamburg. Das sind auch von hier 4 Stunden mit dem Zug. War ich auch, weiß ich nicht, zweimal die Woche, einmal die Woche in Hamburg für 3 Monate. Das ist nicht das Ding. Aber dann so wirklich irgendwo zu sagen, okay, ich gehe jetzt 3 Monate vor Ort hin. Ich muss ja da auch irgendwo bleiben. Ich brauche ja da irgendwie Equipment. Weißt du, was ich meine? Das ist ja irgendwie...
Ohne Witz, mich gibt's seit 35 Jahren auf dieser Welt und ich habe, also zur Sicherheit erstmal gerade Nordhessen gegoogelt, mir ist schon klar, wo das etwa liegt, aber ich lese hier gerade Regionenbegriffe, ich habe sie noch nie in meinem Leben gehört, ich möchte gerne kurz zitieren, was, Schwalm-Eder-Kreis, Waldeck-Frankenberg, Werra-Meißner-Kreis, das ist ja alles Fantasienamen für mich, das ist ja faszinierend, das nur am Rande.
Ich wohne hier in einer ganz schönen kleinen Universitätsstadt, wunderschön, mittelalterliche Stadt, also traumhaft, ganz grün toll. Und alles mit meinem Mann und deswegen und wir wohnen hier sehr gern. Das Gute ist, du kommst von hier auch, also klar, wenn du jetzt an Frankfurt wohnst, kommst du noch schneller überall hin, ne? Aber wir sind halt schon hier in der Mitte von Deutschland, das heißt, du kommst schon überall auch mal hin. Das ist auf jeden Fall auch ein Vorteil, aber ich würde halt jetzt zum Beispiel nicht 3 oder 6 Monate irgendwie nach Berlin ziehen wollen für einen Job. Das ist für mich auch nicht sinnvoll und nicht ökonomisch. Ich arbeite auch gerne in meinem eigenen Büro, weißt du, zu Meetings zu kommen ist immer wichtig auch mal und wobei ich das auch ehrlich gesagt überschätzt finde. Also ich meine, wenn man mal einen Workshop macht oder so, eine Sache, aber ich arbeite schon am besten in der Stille meines Büros und hab dann ja auch, man hat ja alles, hat ja Discord, Slack, Teams, weiß ich nicht, Google Meet, weißt du, was ich meine, hat man ja alles. Und das hat sich durch Corona zum Beispiel geändert, dass dann halt wirklich auch den Leuten klar wurde, das geht. Und das ist auch nicht total minderwertig, sondern wenn man das dann gut organisiert, kann das ganz wunderbar sein. Weil nämlich ein Remote-Team, wenn man das richtig gut organisiert, wahnsinnig glücklich sein kann, weil es halt auch viel mehr Bedürfnisse unter einen Hut kriegt, sage ich mal, ne? Gerade auch, wenn man Kinder hat, wenn man Menschen hat, die vielleicht andere pflegen oder sowas. Also das ist ja in der Games-Branche auch nicht unbedingt, das ist auch was, was die Games-Branche fairer macht, sage ich mal, für zum Beispiel Frauen mit Kindern. Weil wenn ich zum Beispiel wichtige Termine nur wahrnehmen kann, wenn ich irgendwie auf eine Gamescom fahre, in den Sommerferien, das haben wir alles früher gemacht, weißt du, so ohne Kinder. Aber ich habe halt, ich habe das Glück gehabt, ich war dann lange genug in der Branche, als wir die Kinder bekommen haben, dass es auch dann ging ohne so. Aber das ist auf jeden Fall eine Entwicklung, die sich deutlich geändert hat im Arbeiten, dass man eben viel mehr remote arbeiten kann, viel mehr online arbeiten kann. Und es ist auch nicht schwerer geworden, an Aufträge zu kommen. Das würde ich so nicht sagen. Für mich ist es einfacher geworden, weil ich natürlich viel mehr gemacht habe. Ich habe jetzt natürlich mittlerweile eine Vita, die auch ein paar große Namen hat. Und dann ist es so, dass du natürlich einfach ein anderes Standing bei den Leuten potenziell hast, ne? Oder wenn du dann auch empfohlen wirst, das ist natürlich was, da konnte ich früher nur von träumen. Da war ich halt die mit den bunten Haaren und mir hat von Anfang an halt auch mein Soziologie-Diplom geholfen und mein Psychologie-Diplom. Das ist auch was, was mir nicht nur vom Namen auf Papier geholfen hat, sondern was auch einfach meine Arbeit von vornherein massiv geprägt hat. Das sind Dinge, die ich habe nie Game Design studiert. Ich meine, ich habe einen Haufen Bücher über Game Design gelesen, wahrscheinlich mehr als einen Haufen Studenten, aber als ich angefangen habe, war das noch nicht so, ne? Also du musst ja überlegen, ich weiß nicht mal genau, ob man da schon Game Design studieren konnte, vielleicht auf der Games Academy, auf jeden Fall war das noch nicht so breit. Und das heißt, ich habe mir halt ganz viel aus meinem Soziologie- und Psychologiestudium rausgeholt, was aber super ist, weil die ganzen Spieleforscher, Huizinga und so weiter, das sind alles Soziologen gewesen, ja? Oder auch die ganze Spieltheorie, die ja eigentlich Mathe ist, aber das kommt alles aus der Sozialpsychologie. Das heißt, für mich war das ein Riesenvorteil, dass ich so ein ganz stumpfes Psychologie als Naturwissenschaft und Soziologie als Gesellschaftswissenschaft, das war für mich ein Riesenvorteil. Und das war auch für mich ein Vorteil am Anfang halt eben im Auftreten gegenüber Aufträge zu bekommen zum Beispiel, weil ich halt natürlich sagen kann, wenn wir Lernspiele machen, ich weiß, wovon ich rede, weil ich hatte Lernen halt im Vordiplom. Ich weiß, was Lernen ist und ich kenne verschiedene Lernbegriffe und ich weiß, worauf ich achten muss, dass ich nicht versuche, die Kinder wie einen Hund mit einer Glocke zu konditionieren, sondern dass ich wirklich langfristige, gute Lernerfolge haben will. Das hilft natürlich enorm. Und ich würde bezweifeln, dass die meisten Lernspiele von Menschen gemacht wurden, die diese Doppelqualifikation haben, die auf der einen Seite wirklich so richtig Game Designer sind und auf der anderen Seite aber so richtig sich auch echt mit Lernen auf psychologischer Ebene auskennen und wissen, wie man Gruppen konstituiert und sowas halt. Weißt du, was ich meine? Das lernt man natürlich im Soziologie- und Psychologiestudium und das hilft enorm. Und da hapert's dann oft einfach an diesem Handwerk.
Was würdest du denn sagen, wie groß ist denn der Anteil von deinem Studium und dem, was du alles gelernt hast, was dem Zahn der Zeit, sage ich mal, tatsächlich standhält? Mit anderen Worten, ich kann mir vorstellen, wenn man sowas gelernt hat wie du und studiert hast wie du, dass es da doch bestimmt auch Inhalte im Studium gibt, die, weiß ich nicht, 20 Jahre später dann vielleicht gar nicht mehr Stand der Zeit sind, dass du dann sagst, ach du liebe Zeit, ich muss gucken, dass ich auch up to date bleibe, quasi mit meinem eigenen Wissen und dem, was da draußen so in der Welt passiert. Kannst du das so ein bisschen einordnen? Gibt's da Teile, die du quasi immer wieder neu lernen und dazulernen musst? Oder sagst du, nö, du, das ist jetzt hier mein Instrumentenkoffer quasi, den ich mir erstudiert habe. Damit komme ich sehr gut weiter.
Das ist eine sehr gute Frage. Und ich hatte ja erwähnt, dass ich gerade bei einem Projekt auch mit einem Sozialpsychologie-Professor und Neuropsychologie-Professor zusammenarbeite, den ich sehr schätze, mit dem ich auch gleich hier in Folge heute einen Termin habe und mit dem ich mich wöchentlich austausche gerade, um genau das zu tun. Also ich habe meine Diplomarbeit damals über die Entwicklung von sozialer Kompetenz im Live-Rollenspiel geschrieben. Mhm. Und da habe ich mir einen ganz umfangreichen Methodenkoffer erarbeitet, wie man in Spielen lernt. Da habe ich wunderbare Artikel entdeckt, die viele Wirkmechanismen für diese alternativen Realitäten eines Spiels irgendwie postulieren. Und die begleiten mich wirklich seit 20 Jahren, diese Wirkmechanismen. Und diese Sachen, die ich in meinem Buch publiziert habe auch und die ich dann auch in anderen wissenschaftlichen Artikeln weiter publiziert habe. Und ich gehe die gerade tatsächlich seit 3 Monaten wöchentlich, sofern es denn klappt, mit eben Professor Dr. Marc Schipper durch und wir prüfen die und es hält erstaunlich stand. Mhm. Also wir unterfüttern die jetzt, ich habe jetzt den Luxus eben mit diesen tollen Menschen zusammenzuarbeiten und eben auch das mit neurowissenschaftlichen Sachen noch weiter zu unterfüttern. Das ist natürlich auch nochmal wahnsinnig spannend. Aber ich bin selber erstaunt, wie sehr, also ich habe jetzt genau das Mikro auf diesem dicken Sozialpsychologie-Wälzer, davon gibt's wahrscheinlich seitdem 20 weitere Auflagen und wahrscheinlich auch wird ein anderes Buch mittlerweile genutzt, aber und sicherlich muss man da auch mal gucken, aber es hat erstaunlich Bestand, ja.
Spannend, das ist wirklich spannend. Aber auch cool, dass du dann trotzdem immer wieder aktiv quasi hinterfragst und updatest, ne, was seitdem so passiert ist, weil da kenne ich zumindest aus einer ganz anderen Branche, der Welt der Kulturwissenschaften, Leute, die sagen, du, ich habe hier 1982 meine Abschlussarbeit geschrieben, ich muss gar nichts mehr lesen. Und ja. Ich mir denke, ja, weiß ich nicht. Naja, aber wie gesagt, auch andere Branche. Noch eine kleine Rückfrage, auch ganz spannend, was du erzählt hast, Corona als Kapitel quasi, da eine Rückfrage. Und zwar, das ist ja jetzt gemessen, ich sag mal, am Alter der Welt ist das ja erst kürzlich gewesen, vor 5 Jahren etwa, als das alles begann. Und trotzdem weiß man ja jetzt schon, da gab es natürlich durch die Verbote für Schülerinnen und Schüler, die Schulen zu besuchen, ich sag mal, Defizite, die sich entwickelt haben, weil die Kinder einfach nicht zur Schule gehen konnten, von sozialen Kompetenzen bis hin zu Lernkompetenzen, wo man ja dann jetzt meinen sollte, dass quasi eine ganz neue Art von Lernspielen daraufhin entstand, weil ja die Bedürfnisse sich verändert haben von zumindest einigen Schulklassen, die eben gar nicht zur Schule gehen konnten. Und jetzt frage ich mich, ist das so? Merkst du, dass plötzlich ein neuer Bedarf an, ich sag mal, Corona-Pandemie-Lernspiel entstanden ist? Oder ist diese Branche, in der du da arbeitest, gar nicht so dynamisch und flexibel, dass ich auf sowas direkt reagieren würde oder müsste?
Also das greift wieder hier rein, dass das einfach, es gibt nicht diese Lernspielbranche.
Ja, ich habe es nur zur Verkürzung, ne? Also ja, alle, ja.
Nee, und das Problem ist auch, genauso fragmentiert sind auch diese Produkte. Das heißt, deswegen bin ich auch so vorsichtig damit, darüber eine Aussage darüber zu machen, wie da der Stand ist. Weil es nicht so ist wie, ich gehe auf die Gamesbranche, ich gehe auf die Gamescom und dann habe ich echt Überblick oder ich guck, ich höre deinen Podcast oder ich kann mich irgendwie über die Gamesbranche, ich lese irgendwie die und die Kolumne, ne, und bin dann halt up to date und kann mich wirklich auf dem Laufenden halten. Das ist bei Lernspielen schwieriger. Also ich war jetzt auch gerade mit einem Spiel auf der Didakta, wo man ja sagen würde, okay, hier kann ich mir einen guten Überblick machen und der Anteil an Lernspielen ist verschwindend. Das kann auf der LearnTech oder so anders sein, da war ich persönlich noch nicht. Das Problem ist natürlich, dass du diese großen Spiele hast. Du hast halt diese Schulbuchverlage, die eben in diesem System drin sind. Das heißt, ich denke, dass der Markt relativ sperrig ist mit den Lernspielen. Und das Problem ist auch, das eine ist, Lernspiele zu machen und das andere ist, dass die dann in der Schule ankommen. Weil wie gesagt, die müssen dann durch Ämter durch, die müssen durch Bewilligungsprozesse durch. Ich bin so einen Prozess noch nie durchlaufen. Also ich weiß, dass da diverse Projekte gerade mit arbeiten. Aber ich denke, dass Anton zum Beispiel gleich in die Richtung entwickelt wurde, dass klar war, das wird jetzt für den Schulunterricht entwickelt. Und die haben natürlich dann auch mit Anforderungen ohne Ende zu kämpfen. Also das heißt, es sei mal dahingestellt, ob ich hätte in dem Rahmen irgendwie ein total geiles Spiel machen können, weil du musst dich ja mit Einschränkungen auch auseinandersetzen, ne? Und das heißt, es ist nicht so, dass es jetzt irgendwie da draußen Leute gibt, die machen einfach Spiele und dann kommen die in die Schule. Dieser Weg existiert so nicht ohne weiteres. Und das ist das Problem. Das heißt, A, die Gelder sind nicht unbedingt dafür da. Also es gibt Fördertöpfe sicherlich, aber verschwinden gering viele für jetzt explizit Lernspiele. Ne? Also es gibt irgendwie, ich glaube, die Serious Games Förderung in Hessen und dann muss ich echt nachdenken, was es so für Lernspiele an Förderungen explizit gibt. Es gibt halt Innovationsförderungen, da kann man sicherlich auch Lernspiele machen mit und da haben wir auch irgendwie, habe ich auch zwei Projekte, die mit diesen Förderungen gefördert wurden, aber und dann, wie gesagt, private Investoren investieren halt im EdTech-Bereich, im Educational Technology-Bereich ist es auch nicht ganz einfach. Und dann, selbst wenn du diesen ganzen Weg gegangen bist und das Geld überhaupt zur Entwicklung so eines Produktes hast, dann musst du das Ding halt in die Schulen reinkriegen. Und so wie ich das sehe, ist das aktuell nicht einfach. Also es gibt, wie gesagt, hier mit Epic Education, die gehen in die Schulen, aber das ist dann auch eher auf so einer Fall-zu-Fall-Basis. Es ist dann nicht so, dass sie dann mit dem Schulamt sprechen und sagen, gut, das gehört jetzt zum Schulmaterial, das dürfen Lehrer jetzt aus dem und dem Budget einkaufen. Weißt du, was ich meine? Also noch nicht. Es sei nicht gesagt, dass das nicht passiert. Das heißt, es gibt nicht irgendwie so eine Antwort auf, das sind die Bedürfnisse von Schülern und ich denke, das lässt sich vermutlich durch die Schullandschaft unseres Landes, und das bin ich nicht qualifiziert genug, das zu urteilen, aber ich habe den Eindruck, dass das auch nicht nur auf Lernspiele zutrifft, dass es eben nicht so ist, Schüler haben Bedürfnisse und auf die wird dann geantwortet. Das passiert, glaube ich, so nicht.
Hast du gerade mit Inbrunst auf den Tisch gehauen?
Nee, ich habe aus Versehen meinen Müsli-Löffel.
Ach so, aber es hätte gut gepasst. Es hätte gut gepasst. Nein. Alles gut, leidenschaftliches Thema. Ich habe mir vorgestellt, wie du wirklich da, ne, mit so einem Rudi Dutschke-Pulli da gerade sitzt und auf den Tisch haust. Hätte sehr gut dazu gepasst. Ja, ich sehe, und ich sehe auch, dass da, glaube ich, ich muss es so sagen, wenn ich, glaube ich, den Job hätte, den du hattest oder das machst, was du machst, ich glaube, ich wäre sehr viel frustriert von dem drumherum, weil man vieles jetzt beim Zuhören auch, finde ich, sieht, wo man sich denkt, warum ist es nicht anders? Warum ist es nicht besser? Und dann aber merkt, man prallt ab bei der Realität.
Also ich bin in der Situation weniger drin, deswegen bin ich auch so ein bisschen zurückhaltend bei den Themen, weil dazu kann ich quasi gar nicht immer so viel sagen, sondern ich habe halt den Luxus, ich werde halt für Projekte gebucht, die Dinge machen, die noch nie gemacht wurden. Das heißt, meine Lebensrealität ist, ich kann an vielen Tagen meines Lebens zur Arbeit gehen und Dinge machen, die noch nie irgendjemand gemacht hat und kann ganz innovative Spiele entwickeln. Ob die dann alle, das ist einfach erstmal großartig. Das ist der Grund auch, warum ich Freiberufler bin. Wenn ich jetzt irgendwo bei einer Agentur arbeiten würde und ich müsste quasi immer nur irgendwelche Auftragsarbeiten für diese Agentur machen, da würde ich strunzunglücklich werden. Oder wenn ich jetzt auch immer, zum Beispiel selbst wenn ich die absolute wundervolle Job, nachdem sich wahrscheinlich nicht die meisten Game Designer die Finger lecken würden, hätte bei Assassin's Creed schreiben oder Game Designen zu dürfen, das wäre nicht meins, weil ich möchte nicht immer das Gleiche machen. Das ist auch nicht immer das Gleiche, aber du weißt, was ich meine. Es ist halt gewissen Restriktionen unterworfen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in die Situation komme, dass ich sage, okay, wie kann man mit einem richtigen Spiel Schlagzeug spielen lernen? Und ich darf dann halt auch in einem kleinen Team, habe ich natürlich automatisch mehr Einfluss, als wenn ich in einem großen Team ein kleines Zahnrad bin, ne? Und dann kann ich natürlich Sachen machen, die so noch nie irgendjemand gemacht hat. Und das ist erstmal total großartig. Ob diese Projekte dann alle das Licht der Welt erblicken und ein total kommerzieller Erfolg sind, wie jetzt zum Beispiel Edurino, wo das so ist, das ist dann wieder eine andere Frage, weil da hast du natürlich die Menschen, die kämpfen, und das ist sicherlich was auch, was frustrierend ist. Das muss ich ganz klar sagen. Also, weil ich habe einen Haufen toller Spiele gemacht, wovon denen einfach viel zu viele in der Schublade verschwunden sind, weil eben rein aus kapitalistischen Gründen nicht der Bedarf da ist, ja. Also ich bin mir sehr sicher, dass zum Beispiel bei einem Musiklernspiel die Eltern sehr dankbar sind, wenn ihre Kinder hochmotiviert eine Stunde am Tag üben würden und sie ihnen das dann abstellen müssen, damit sie nicht irgendwie den ganzen Tag nur ihr Instrument üben. Weil das ist der Effekt, den zum Beispiel Drum Revolution hundertprozentig hat. Aber der Bedarf ist da, und aber du kriegst halt es schwierig in diese kapitalistischen Kanäle rein, weil eben das erstmal nicht so eine, es ist nicht so eine low-hanging fruit, weil du musst halt Leute ansprechen, also Schlagzeug ist zum Beispiel jetzt mal als Beispiel, das ist halt das in den USA das zweitmeistgelernteste Instrument, also der Markt ist eigentlich riesig, aber du hast halt erstmal um in diesen Markt reinkommen zu kommen, mehr Aufwand. Und den können dann halt eben Startups, die dann eben öfter innovative Sachen machen und die dann vielleicht auch mal mutiger sind und die dann vielleicht auch mal Konventionen hinter sich lassen und dadurch echte Innovation schaffen und richtige Spiele, nicht unbedingt immer gehen. Und das ist halt, da ist es so die Frage. Also, wie kann man quasi eigentlich sagen, das sind echte Qualitätsspiele? Das ist schon die Herausforderung. Wie können Menschen das beurteilen? Und wie kann man die irgendwie jetzt an die Kinder kriegen? Das ist, glaube ich, auch vor allem die Herausforderung.
In meinen Augen hat sich da auch in den letzten Jahren, insbesondere auch in der deutschen Spielebranche, spannenderweise ein neuer Kanal geöffnet, wenn wir bei dem Bild bleiben wollen. Und zwar einer, von dem ich auch noch neugierig bin, wie du über ihn denkst und wie du ihn so wahrnimmst. Und zwar einer, der die Welt der Unterhaltungsspiele, ganz ähnlich wie Assassin's Creed und der Discovery-Modus, vermischt mit der Welt der Lernspiele. Und zwar Spiele, die, wenn man sie einfach so spielt, erstmal für sich auch ohne Betreuung von außen quasi wunderbar funktionieren, sich auch gerne an ein etwas älteres Publikum richten, aber die jetzt auch schon entweder im Schulunterricht erprobt wurden, auch besprochen wurden, oder die sogar in Zusammenarbeit mit Museen entstanden sind, um zum Beispiel Ausstellungen zu begleiten oder Ausstellungen in neue Dimensionen hinzuzufügen. Da, um da nur ein, zwei Beispiele zu nennen, natürlich das Portfolio von Playing History, die aus Berlin stammen, die ich hier ständig immer wieder zitiere, und das aus gutem Grund, weil die ein Team sind aus Game Designern, Game Designerinnen und auch Leuten, die Medienpädagogik studiert haben. Und die machen Spiele für Museen, die sich um ganz unter anderem auch ernste Themen drehen, die Verbrechen während des Nationalsozialismus, ein Spiel über den Fall der DDR, ganz unterschiedlichste Themenkomplexe, die aber für sich genommen auch erst einfach mal unterhalten, im Sinne von, die machen was mit dir, du spürst da Emotionen in dir und irgendwas geht in dir vor, aber dann auch merkst, Moment mal, ich lerne hier auch wirklich was dazu über dieses Thema, was da thematisiert wird. Oder natürlich auch, wir hatten es vorhin, The Darkest Files, Through the Darkest of Times, ein Spiel über den zivilen Widerstand im Nationalsozialismus in Berlin von Paint Bucket Games. Das sind so Spiele, die in meinen Augen beginnen, die Grenzen zu verwischen zwischen Lern- und Unterhaltungsspiel, wenn man überhaupt diese Kategorien so möchte. Und da frage ich mich zum einen, ob du diese Entwicklung auch überhaupt so siehst und wahrnimmst, und zum anderen, wie du darüber denkst, dass diese beiden Gruppen offenbar immer mehr zusammenfinden, in zumindest einigen Beispielen.
Also das ist natürlich erstmal eine wünschenswerte Entwicklung. Und ich muss gerade in diesem Museumsbereich bin ich nicht so fit, also bin ich nicht so versiert und kenne mich nicht so aus. Ich muss mir das auf jeden Fall mal angucken. Ich finde das
ja unbedingt
spannend.
Ja.
Ich denke, dass das auf jeden Fall eine gute Sache ist, weil hier greift halt wieder, es ist wünschenswert, dass sich bestimmte Qualitätskriterien irgendwie für Serious Games so ein bisschen durchsetzen. Ja, weil es gibt natürlich einen Haufen Vereine oder einen Haufen Menschen, die Spiele in dem Bereich machen, die was sind. Also da nehme ich jetzt Playing History mal raus, ne? Aber es gibt in diesem Bereich eben viele Spiele, wo Kinder das spielen, weil sie eben zum Beispiel gerade jetzt dazu motiviert werden von außen, sag ich mal. Es gibt so irgendwie bei der Sendung mit der Maus, die ich ganz toll finde, aber gibt es eben diesen Spruch, das Eltern-Driven-Format, ne? Also wo Eltern halt eigentlich eher motivieren, die Kinder das zum Beispiel zu nutzen. Und ich glaube, was wir unbedingt schaffen müssen, ist, dass Spiele, also dass du das gesagt hast gerade, dass du sagtest, dass Spiele dann auch funktionieren, ohne dass jemand daneben steht, das muss der Standard sein. Ne? Also ich meine, ein Spiel muss selbstgenügsam sein, ein Spiel muss dazu führen, dass ich spielen muss, dass ich spielen will. Und zwar, dass es imstande ist, in Konkurrenz zu treten zu anderen Unterhaltungsspielen. Natürlich ist Spielen immer anstrengender. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Schlagzeug übe dabei, dann bilden sich ein Haufen Synapsen und danach bin ich einfach erschöpfter, als ich das bin, wenn ich jetzt wobei das auch mal dahingestellt sei, wenn ich so ein richtig anstrengendes Spiel spiele, das ist auch anstrengend, aber also in jedem Fall müssen wir dahin kommen, dass halt eben Lernspiele eben kein Begriff mehr sind, wo du auch sagtest, irgendwie so, das ist eigentlich so ein Begriff, der ist aus der Zeit gefallen, sondern wo das einfach, ich weiß, und dass man das gar nicht so nennen darf, wenn es nicht ein wirkliches Spiel ist, weil es wirklich Spaß macht. Und wenn, und das, was du gerade eben beschrieben hast von Playing History, wenn die das halt schaffen, dass man einfach erstmal sich damit auseinandersetzt und überhaupt erstmal damit Kontakt hat und das eben Spaß hat, ohne dass da jemand daneben stehen muss, dann ist das halt natürlich genau der richtige Weg.
Gibt es da ein Projekt, bei dem du, das jetzt schon erschienen ist, gerne mitgearbeitet hättest? Guckst du da überhaupt rüber in diesem Bereich? Oder gibt es in Zukunft ein Projekt, wo du sagst, so Mensch, da freue ich mich richtig doll drauf, so ein kleiner Ausblick?
Also ich gucke zu wenig links und rechts, weil ich einfach so wenig Zeit habe, so als selbstständige Mama und so.
Das glaube ich sofort.
Es wäre sicherlich vernünftiger, wenn ich irgendwie mehr angucken würde, was es sonst noch so gibt. Deswegen sage ich ja, da bin ich gar nicht unbedingt so die allerbeste Ansprechperson. Was natürlich, wenn du jetzt ansprichst, Through the Darkest of Times, das ist natürlich was vom Jörg. Das ist einfach ein ganz tolles Projekt. Also da würde ich auch einiges stehen und liegen lassen, wenn die jetzt sagen würden, so hier, hast du nicht mal Bock? So, ne? Oder also das sind so Sachen, die ich sehr großartig finde. Was ich, wie gesagt, mag, ich mag total gern die Vielfalt. Und ich würde total gerne mal langsam wieder was für Erwachsene machen. Auch deswegen finde ich Through the Darkest of Times auf jeden Fall spannend. Also ich mache auch total gern Kinderspiele. Ich hatte sich in den letzten Jahren halt sehr ergeben, dass ich relativ viele gemacht habe. Ich kompensiere das dann so mit meinem Roman oder dass ich dazu wieder für Erwachsene mehr schreibe. grundsätzlich habe ich wirklich gerade den Luxus, dass ich an einem Projekt arbeite, wo ich wirklich sage, wow, das ist ganz großartig. Das heißt, es ist wirklich tatsächlich ein Projekt, an dem ich gerade arbeiten darf, was ich, wo ich sage so, das ist wirklich was, ich bin super dankbar, dass ich jetzt gerade hier bin und das machen darf. So.
Toll. Du, weißt du was? Das nehme ich als Schlusswort. Schöner kann man eigentlich gar nicht so eine Stunde zu Ende bringen. Ich habe mich riesig gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast. Wirklich. Das ist eine Welt ohne Witz. Da liegt für mich ein Nebel drüber, weil ich, wie gesagt, kaum mit meiner eigenen Arbeit da so reingucke. Eigentlich schade, wie ich jetzt schon wieder gehört habe. Und ich bin dir dankbar, dass du quasi wie unser Leuchtturm da heute mal für uns reingeleuchtet hast. Ganz, ganz spannend. Wirklich. Vielen Dank.
Ich danke dir. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Ich drücke die Daumen für das Jahr 2025 für dich und bis zum März nächsten Jahres und darüber hinaus vor allem. Ich hoffe, alles wird gut und bleibt gut und ich bin mir sicher, wir werden uns nochmal in Zukunft hier hören. Ich freue mich drauf.
Ich danke dir.
Tschüss.
Tschüss.
Das war mein Gespräch mit Miriel. Vielen Dank an Sie für Ihre Zeit und Ihre Einblicke und natürlich auch ein großes Dankeschön an euch da draußen. Für mich bleibt nur noch der Hinweis, den zu äußern, nämlich dass ihr Okay Cool außerdem auch unterstützen könnt, entweder in Form von mündlichen Empfehlungen bei euren lieben Freunden, Freundinnen und im Kreis der Familie. Das hilft diesem Programm hier, von neuen Menschen entdeckt zu werden. Und außerdem könnt ihr Okay Cool auch finanziell unterstützen bei Steady. Mit einem 5er im Monat bekommt ihr dann jeden Dienstag und Freitag weitere Extra-Formate, in denen ich zum Beispiel Klassiker der Spielegeschichte nachhole, mich mit verschiedenen Experten und Expertinnen zu Diskussionen zusammensetze oder Spiele bespreche und noch vieles mehr. All das wartet auf euch, wenn ihr euch ein Okay Cool unterstützt bei Steady. Link findet ihr in der Folgenbeschreibung. Ihr würdet mich sehr freuen und danke euch von Herzen. Wir hören uns. Bis die Tage. Tschüss. Au revoir. Arrivederci. Goodbye. Tschüss.